ARD.
Mehr Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Woher kommt sie?
Was steckt hinter der kaputten Datenleitung in der Ostsee?
Und neuer Test, wie Drohnen das Leben auf dem Land erleichtern.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo, guten Morgen an diesem Mittwoch, 20. November. Wir sind's wieder, Magdalena Bienert und Uli Spinrath.
Hi. Und wir starten heute mit einem schweren Thema, mit einem wichtigen Thema. Wir müssen über die zunehmende Gewalt gegen Frauen und Mädchen sprechen. Und wenn euch dieses Thema gerade zu sehr auffühlt, dann skippt doch bitte zum zweiten Thema. Wir reden hier über Zahlen, aber hinter jeder Zahl steckt natürlich sehr viel Leid. Das ist uns durchaus bewusst. Und auch Prominenten, die haben gestern dieses Video veröffentlicht.
Unzählige Frauen in Deutschland erleben partnerschaftliche Gewalt.
Die Zahlen steigen.
Worauf warten wir noch? Gewalt gegen Frauen muss endlich gestoppt werden.
Ja, Schauspieler Uwe Ochsenknecht oder auch Autor Marc-Uwe Kling setzen sich in einem Video für ein Gewalthilfegesetz ein, damit zum Beispiel mehr Frauenhäuser unterstützt werden können, weil die Situation ist leider dramatisch. Gestern wurde dazu zum ersten Mal ein Lagebild vorgestellt, das die Straftaten, die explizit Frauen und Mädchen betreffen, zusammenfasst.
Dieser Bericht, der schaut sich verschiedene Bereiche an, und zwar sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, digitale Gewalt, Menschenhandel und Mord an Frauen, also sogenannte Femizide. Und in jedem von diesen Bereichen sind die Zahlen der Straftaten gegen Frauen gestiegen.
Diesen Bericht gibt es so zum ersten Mal, weil die Zahlen aus verschiedenen Kriminalstatistiken auch das erste Mal zusammengetragen wurden. Das heißt, die Zahlen zu den verschiedenen Gewaltdelikten gegen Frauen werden von der Polizei schon länger erfasst, aber jetzt eben erstmals gibt es wirklich so ein bundesweites Lagebild. Und da ist zum Beispiel festgehalten, dass es mehr digitale Gewalt gegen Frauen gibt. Da geht es um sowas wie Stalking oder Hass im Netz. Da gab es 2023 25% mehr Fälle als im Jahr davor.
Ja, und die Täter sind, egal in welchem Bereich, meistens Männer. Sehr oft aus dem familiären oder partnerschaftlichen Umfeld. Und eine weitere Zahl, die besonders heraussticht, ist, im Jahr 2023 gab es fast jeden Tag einen Femizid. Das bedeutet, dass eine Frau ermordet wurde, eben nur, weil sie eine Frau ist. Und dabei gibt es noch nicht mal eine bundesweite Definition, was eigentlich ein Femizid ist. Also ist das auch schwer, wirklich zu erfassen.
Ja, und da hat selbst Familienministerin Lisa Paus gesagt, die das Papier mit vorgestellt hat, dass eben all diese Zahlen zu den Gewalttaten wirklich nur eine Annäherung an die echten Zahlen sein können. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher.
Das ist auch ein Problem an den Zahlen in den meisten Bereichen, nicht nur bei den Femiziden. Das BKA geht da von einer ziemlich hohen Dunkelziffer aus. Deshalb hat das Innenministerium auch eine sogenannte Dunkelfeldstudie in Auftrag gegeben, die sich eben genau diese Dunkelziffern auch mal anschauen soll. Aber die Ergebnisse dazu kommen erst im nächsten Jahr.
Wieso aber ist die Gewalt gegen Frauen in Deutschland so gestiegen? Wie kommt es zu diesen hohen Zahlen? Das wurde sich in diesem Lagebericht auch angeschaut und da werden vor allem zwei Gründe genannt. Zum einen gibt es laut diesem Bericht nun eben eine Ideologie, die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern deutlich ablehnt und diese Ideologie wird immer stärker. Auch weil es ja einen gesellschaftlichen Wandel Richtung mehr Gleichberechtigung gibt und wenn jemand eher an den traditionellen Rollenbildern von Mann und Frau festhalten will, könnte der es quasi als bedrohlich ansehen, wenn Menschen, vor allem eben Frauen, keine Lust haben auf diese Rollenbilder.
Als zweiten Grund nennen die Autoren, man kann sich das schon vorstellen, natürlich die sozialen Medien. Darauf verbreiten sich nämlich Sachen wie Hassbotschaften, Propaganda oder eben auch extremistische Ideologien besonders gut und besonders schnell. Und dadurch haben potenzielle Täter dann das Gefühl, dass die Mehrheit der Gesellschaft so denkt wie sie. Und auch das kann wohl die Bereitschaft zur Gewalt gegen Frauen erhöhen.
Deshalb ist es auch gerade so wichtig, dass Gewalt gegen Frauen, und zwar gegen alle Menschen, die sich selbst als Frauen definieren, dass das spezifisch erfasst wird. Also zum Beispiel in so einem Lagebericht, wie er jetzt da ist. Das hat ja Deutschland auch in der Istanbul-Konvention von 2011 unterschrieben. Da hat sich Deutschland völkerrechtlich dazu verpflichtet, mehr für den Schutz von Frauen zu tun. Und das bedeutet eben auch, die Fälle von Gewalt gegen Frauen gesammelt zu erfassen und sie nicht in irgendwelchen Kriminalstatistiken untergehen zu lassen.
Aber es soll auch mehr Hilfe für Betroffene geben, zum Beispiel beim Thema häusliche Gewalt und zwar mit einer Tarn-App. Die kommt vom Verein Gewaltfrei in die Zukunft. Da können Betroffene so einen Selbsttest machen, um ihre Situation besser einschätzen zu können. Es gibt auch ein Tagebuch, wo sie Angriffe dokumentieren können, damit sie, sollte ihr Fall irgendwann mal vor Gericht landen, dann mehr Beweise haben, weil häusliche Gewalt ist vor Gericht häufig echt schwer nachzuweisen.
Und die Behörden wollen auch mehr Beratungsstellen und Schutzhäuser für Frauen anbieten, weil da hapert es wirklich noch ziemlich, sagt Stefanie Knaab. Sie ist Gründerin des Vereins Gewaltfrei in die Zukunft.
Es sieht eigentlich vor, dass mindestens 21.000 Frauenhausplätze existieren müssen, um den Mindeststandard und das Mindestangebot zu bieten. Und wir haben genau 7.700.
Es gibt eigentlich auch so ein Gewalthilfegesetz im Koalitionsvertrag der Ampel. Das soll die Finanzierung für mehr Frauenhäuser und auch gewaltfreie Räume einheitlich klären. Aber sind wir mal ehrlich, es ist recht unwahrscheinlich, dass die Ampel das nach ihrem Regierungsbruch noch angehen wird.
Ja, also da kann man wirklich nur hoffen, dass die nächste Bundesregierung dieses Gewalthilfegesetz anpackt und wir hier nächstes Jahr hoffentlich mal was Positives drüber berichten können.
Unsere Kurznachrichten.
Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Zum 1. Januar sollte eigentlich der Rundfunkbeitrag um 58 Cent pro Monat steigen. Das hatte eine unabhängige Kommission empfohlen. Die Bundesländer haben das aber noch nicht umgesetzt und deshalb ziehen ARD und ZDF jetzt vor das Bundesverfassungsgericht, um die Erhöhung einzuklagen. Zuletzt war der Beitrag 2021 erhöht worden, davor 12 Jahre lang nicht.
Bundesverteidigungsminister Pistorius will, dass seine Pläne für einen neuen Wehrdienst schneller umgesetzt werden. Wegen der vorgezogenen Bundestagswahl liegen die Pläne nämlich gerade auf Eis. Es soll keine Wehrpflicht geben, aber alle jungen Männer und Frauen sollen angeschrieben werden, damit sich mehr freiwillig entscheiden, zur Bundeswehr zu gehen. Im Moment wisse man nicht einmal, wen man mobilisieren könne, wenn morgen der Verteidigungsfall eintritt, sagt Pistorius.
Die große Karriere des spanischen Tennisstars Rafael Nadal ist zu Ende. Beim Davis Cup in Malaga verlor er mit dem spanischen Team im Viertelfinale gegen die Niederlande und hat damit einen Titel zum Abschluss verpasst. Der 38-Jährige gilt als bester Sandplatzspieler der Geschichte und stand zusammengerechnet 4 Jahre lang auf Platz 1 der Weltrangliste.
Wahnsinn.
Ich war aber immer Team Roger Federer, muss ich sagen. Ich mochte ihn lieber. Ganz anderes Thema jetzt. Wir müssen schon wieder mal über die Ostsee sprechen. Und zwar schon wieder über kaputte Leitungen. Was ist da schon wieder los auf dem Meeresgrund in der Ostsee? Dieses Mal geht es um 2 Kabel. Die sind beschädigt worden. Und nicht wie damals 2 Gasleitungen bei Nord Stream 2. Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich.
Genau, es ist in der Ostsee passiert, zwischen Deutschland und Finnland und zwischen Litauen und Schweden. Da sind Schäden an 2 Unterseekabeln entdeckt worden. Diese Kabel transportieren ja Daten zwischen den Ländern hin und her, eben vor allem Kommunikationsdaten.
Ja, ich wusste das gar nicht, dass quasi so unser Internet funktioniert. Über 90% der weltweiten Kommunikation läuft über Unterseekabel, die alle Kontinente miteinander verbinden. Ich dachte ehrlich gesagt immer, das läuft über Satellit, aber naja, bin ich auch nicht so drin technisch. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Kabel können wohl viel größere Datenmengen übertragen und die sind auch weniger störanfällig. Eigentlich, muss man sagen.
Ja, eigentlich, weil diese beiden Kabel wurden ja beschädigt, wobei die Auswirkungen jetzt eher gering waren. Also das Internet hat weiter funktioniert. Klar ist aber auch, dass es irgendeinen Einfluss von außen gegeben hat. Also von alleine gehen die nicht kaputt. Und die Frage ist natürlich, war es Absicht oder Versehen? Und wenn es Absicht war, wer war es und warum?
Also zuerst war die Vermutung, dass ein Schleppnetz oder ein Anker von einem Schiff über den Meeresboden geschleift ist und so die Kabel dann beschädigt hat. Aber an einen Zufall will zumindest von offizieller Seite niemand so richtig mehr glauben.
Nee, der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius glaubt an Sabotage. Allerdings sei noch unklar, wer dafür verantwortlich ist. Die Außenministerin Annalena Baerbock sieht es auch ähnlich. Das alles könnten nicht einfach nur Zufälle sein. Und sie hat auch direkt Russland und seinen Präsidenten Wladimir Putin als Verdächtigen genannt.
Es sind ja insgesamt 4 Länder betroffen, Schweden, Litauen, Finnland und Deutschland. Finnland und Deutschland haben auch schon eine gemeinsame Erklärung abgegeben und gesagt, dass sie sich Sorgen um die kritische Infrastruktur machen. Sie ermitteln zwar noch nicht selber, aber sie haben Schweden Unterstützung zugesagt, weil Schweden hat schon Ermittlungen eingeleitet.
Ja, die schwedische Küstenwache hat nämlich Schiffsverkehr registriert, der zu den Schäden an den Kabeln passt. Also ein Schiff ist genau da lang gefahren, wo die Kabel verlaufen, kurz bevor diese Schäden entdeckt wurden. Wen sie da jetzt genau im Verdacht haben, haben sie aber nicht gesagt.
Nee, aber darüber wird stattdessen im Internet diskutiert. Es gibt nämlich ein Portal, das ist auch für jeden zugänglich. Da werden Schiffe getrackt. Und es gab wohl ein chinesisches Frachtschiff, das in dem entsprechenden Zeitraum genau bei den Kabeln langgefahren ist. Und einige Zeit nach den Beschädigungen haben dann auch dänische Marineschiffe den Frachter begleitet, bis er aus der Ostsee ausgefahren war. Also Dänemark war offenbar zumindest der Ansicht, dass dieser chinesische Frachter dann nicht so richtig hingehört.
Ja, spannend. Jetzt geht die Diskussion um den Schutz der kritischen Infrastruktur wieder los, wie damals auch nach den Anschlägen auf die Gaspipeline, die ja übrigens in Teilen auf der gleichen Route verläuft wie die Datenkabel, die jetzt beschädigt wurden. Wer damals die Pipelines gesprengt hat, ist ja bis heute nicht ganz klar. Die deutschen Behörden vermuten Ukrainer dahinter, aber ja, bewiesen ist das noch nicht.
Nee, es gab auch noch mehr Vorfälle, wo Pipelines und andere Infrastruktur in Europa beschädigt wurde. Vor allem seit Beginn des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine. Da ist dann immer von hybrider Kriegsführung die Rede, weil eben nicht mehr nur klassisch auf dem Schlachtfeld gekämpft wird.
Also wir halten fest, Sabotage an zwei Kabeln auf dem Grund der Ostsee, die mehrere europäische Länder miteinander verbinden. Im Verdacht stehen Russland und oder China, aber bewiesen ist noch nichts, jetzt am Mittwochmorgen zumindest. Es wird ermittelt, aber ein Ziel haben die Täter auf jeden Fall schon mal erreicht. Sie haben für Verunsicherung in Europa gesorgt.
Dieses Geräusch verbinde ich eigentlich irgendwie auch mit Krieg inzwischen, weil man es irgendwie ständig in den Nachrichten hört, wenn über den Krieg in der Ukraine berichtet wird, weil das war eine Drohne. Und es gibt ja zum Glück auch immer noch jede Menge mehr zivile Nutzungsmöglichkeiten und es werden auch immer mehr.
Ja, was wir da jetzt gerade kurz gehört haben, war eine Transportdrohne. Und zwar ist die knallrote und sie bringt Menschen in Welzow. Das ist in der Niederlausitz hier um die Ecke bei mir in Brandenburg. Die Zeitung und das örtliche Anzeigenblättchen nach Hause.
Die Lausitz ist mir eingefallen, kenne ich tatsächlich irgendwie nur vom Fußball. Früher als NRG Cottbus noch eine größere Nummer war, hieß es da immer von den Kommentatoren die Lausitzer.
Ja, und Welzow ist auch gar nicht so weit weg von Cottbus, ein paar Kilometer südlich. Und da wohnt zum Beispiel das Ehepaar Buda direkt an einem Feld. Es ist nicht so gut zu erreichen. Und weil die beiden gestern die allerersten Kunden waren, hatte die Drohne auch noch einen Schnaps dabei.
Das ist schon schön. Das ist ja ein neues Erlebnis auch. Ne? Schon interessant.
Das wird wahrscheinlich mal die Zukunft sein, gerade bei uns, die wir so außerhalb wohnen.
Ja, dieses Ehepaar und jeder andere Kunde muss übrigens die Zeitung nicht persönlich in Empfang nehmen.
Nur den Schnaps.
Genau. An der Drohne ist unten so eine Kiste dran, die sich nach der Landung automatisch öffnet und die Zeitung wird dann quasi im Vorgarten abgelegt.
Ja, die Drohne soll damit gleich zwei Probleme lösen. Erstens gibt es zu wenig Zusteller von Zeitungen und zweitens ist es natürlich ökologisch und auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, auf dem Land jedes Haus einzeln mit dem Auto anzufahren. Das lohnt dann eher in den dicht besiedelten Gebieten und da wird es auch weiterhin normale Zusteller geben.
Diese Drohne in Welzow war auch erstmal ein Test, weil wenn man das richtig machen will, dann müssten dafür erstmal Gesetze geändert werden. Bislang muss jeder einzelne Flug vom Luftfahrtbundesamt genehmigt werden. Die Leute hinter diesem Projekt, die hoffen natürlich, dass die Politik sich da ein bisschen bewegt, wenn sie sieht, dass das funktionieren kann und dann so Projekte vielleicht auch besser fördert.
Das wäre natürlich super. Und in Brandenburg gibt es nämlich recht viele Projekte mit Drohnen, weil es eben hier so ländlich ist. In Wusterhausen zum Beispiel liefert eine Drohne Lebensmittel vom Markt in die umliegenden Stadtteile, weil der nächste Laden mit Lebensmitteln ist 20 Autominuten weg. Also ich würde mal sagen, nicht erschrecken, wenn es über euch auch mal brummt und ihr auf dem Land wohnt. Ey, vielleicht kommt da was Leckeres runter.
Ja, vielleicht auch ein Schnaps. Ab heute ist es übrigens auch bundesweit erlaubt, Drohnen mit Wärmebildkameras zum Schutz von Rehkitzen und anderen Tieren auf Feldern einzusetzen, weil die Tiere suchen ja immer Schutz im hohen Gras und werden dann ja regelmäßig von Mähmaschinen verletzt oder getötet. Und mit diesen Drohnen kann man sie schnell und einfach aufspüren. Das ist eine gute Sache. So, es ist nass und grau, es ist aber richtig November und dann auch noch diese Nachrichtenlage. Da, nicht vom November-Blues erwischt zu werden, ist manchmal gar nicht so leicht, ehrlich gesagt.
Das stimmt wohl, vor allem wenn man merkt, ach so, das bleibt ja jetzt die nächsten 3 bis 4 Monate so, cool. Wir sind da aber auf etwas gestoßen, was uns allen vielleicht helfen könnte.
Hallo, willkommen beim Lachtelefon.
Ja, richtig gehört. Das gibt's wirklich, das Lachtelefon in mehreren Städten in Deutschland. Da sind dann Ehrenamtliche am Telefon, sowie Ute Hilscher aus Achim bei Bremen.
Dann atmen wir beide mal, oder wir alle dreimal tief zusammen ein und beim Ausatmen lachen wir. Los, okay?
Okay. Ja.
Super, tief einatmen.
Ich musste schon vorher lachen bei dem Gedanken daran, da anzurufen. Das Ganze klingt echt komisch, aber es werden keine Witze erzählt. Nee, es wird einfach zusammen gelacht, weil Mediziner haben festgestellt, dass Lachen vor allem für kranke Menschen auch positive Effekte hat. Aber ich glaube auch für uns Gesunde, denn Lachen produziert unheimlich viel Glückshormone.
Wir haben übrigens auch eine Telefonnummer, wenn ihr uns Feedback geben wollt. Gerne macht das mal. Nur zu lachen gibt es da ehrlich gesagt nichts.
Na, warum eigentlich nicht? Mensch, die Nummer steht in der Folgenbeschreibung. Kommt erstmal gut durch den Tag und wir hören uns morgen wieder.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.